Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Jochen Gauss hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gauss ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gauss groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Der freie Fall.
Insolvenz. Gauss verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gauss weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gauss. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Und dann dachte ich, naja, Heike, ganz ehrlich, du kannst doch jetzt hier nicht sagen, du bist die Sexkolumnistin und schreibst dann nur an deinem Schreibtisch in der Theorie und guckst dir sowas nicht an. Ja. Das geht natürlich nicht. Und dann bin ich losgefahren.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Mein heutiger Gast sagt diesen wunderbaren Satz über sich. Ich zitiere: Als Verfasser einer Sexkolumne kann man sich einer gewissen Aufmerksamkeit sicher sein, als Verfasserin noch mal mehr. Zitat Ende. Und sie sagt auch, als ich anfing, über Sex zu schreiben, fand ich das Thema nicht überdurchschnittlich interessant. Das wiederum finde ich interessant und darüber möchte ich gleich mit meinem heutigen Gast sprechen. Mit der Autorin, Schriftstellerin und viel mehr, Heike Kleen, deren neues Buch Zusammenkommen heißt. Und das, glaube ich, das neue Thema von Heike, wobei so neu ist es auch gar nicht, also das neuere Thema von Heike, nämlich den Sex, verbindet mit dem älteren Thema. Manche, die sie gut kennen, die sie viel besser kennen als ich, sagen, mit eigentlich ihrem Kernthema, dem Feminismus. Ich freue mich sehr, liebe Heike, dass es heute geklappt hat. Und bevor wir gleich einsteigen in das Thema, müssen wir erstmal über deine ungewöhnliche Laufbahn sprechen.
Ach, ist die ungewöhnlich? Erstmal hallo, danke für die Einladung, ich freue mich.
Schön, dass du da bist. Nein, ich schicke ja immer allen einen Fragebogen und habe bei dir jetzt festgestellt, erstmal möchte ich wissen, du kommst anscheinend von einem Dorf und dieses Dorf hat dich sehr was ist das für ein Dorf?
Das ist ein kleines Dorf in Ostfriesland, das heißt Remels. Ich glaube, als ich da aufgewachsen bin, hatte das vielleicht 2000 Einwohner und es kam morgens mein Bus, aber nur der zur Schule fuhr und mittags fuhr ein Bus zurück und ansonsten saß man da und es gab so, glaube ich, 2 Supermärkte und jede Menge Bauernhöfe und ja, das ein oder andere Geschäft, aber es war jetzt nicht so viel los, möchte ich mal sagen. Ich bin in Bremen geboren, also das klingt ja noch spitze, meine Eltern haben in der Nähe von Bremen gewohnt und dann war ich ein paar Monate alt, haben sie mich nach Ostfriesland verschleppt, wo mein Vater herkommt. Und dann saß ich auf dem platten Land, ne?
Das war
in Plattbroten, wie gesagt wohl.
Das war in welchem, also so, in welchem Jahrzehnt sprechen
wir? Also ich bin 1975 geboren und dann bin ich ja im Sommer 75 bin ich da hingezogen. Also.
Und offensichtlich war das auch eine Gegend, wo sozusagen der Grundstein für das gelegt wird, womit du dich früher, später beschäftigt hast. Es war eine Gegend, die von Männern geprägt wurde.
Das war natürlich in den 70er und 80er Jahren überall so, ne? Okay. Auch in den Städten. Also ich meine, guck dir an, was damals im Fernsehen los war, was an Sportgeschichten los war, Kabarett und so weiter. Das waren ja alles Männerwellen, Politik, Politiker. Also wo hast du mal eine Frau gesehen? Das war ganz selten. Ich weiß noch, Elke Heidenreich war eine der ersten Frauen, die ich wahrgenommen habe im Fernsehen. Das war damals bei diesen Olympischen Spielen, als sie die Else Stratmann gemacht hat. Da saßen wir vorm Fernseher und dann auf einmal tauchte diese Frau auf und hat da so pointierte, lustige Sachen rausgehauen. Und ich kannte das vorher nicht, dass Frauen auch diese Rolle einnehmen. Bei uns zu Hause wurde viel Kabarett geguckt, so Dieter Hildebrandt und so. Und auf einmal war da eine lustige Frau und ich dachte, oh, wie genial ist das.
Aber es war nicht die einzige Frau. Du schreibst von einer Pastorin, die plötzlich ins Dorf kam. Und du stelltest fest, auf einmal war da eine Frau, die auch den Männern in der Kirche sagte, wo es lang geht und wo es nicht lang geht.
Das war wirklich für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Das habe ich ihr vor ein paar Jahren geschrieben. Ich habe ihre E-Mail-Adresse rausgesucht und gesagt, Mensch, wissen Sie eigentlich, wie Sie mich geprägt haben? Mhm. Das war ein ganz besonderer Moment und sie war ganz, ganz gerührt und hat gesagt, ich stand jetzt kurz vor meiner Rente am Strand und habe überlegt, was für Spuren habe ich in meinem Leben hinterlassen. Und genau dann kommt meine E-Mail, also Gänsehaut-Moment. Also ich, um es von vorne zu erzählen, ich war so vierte Klasse und auf einmal tauchte in diesem Dorf, ich war nicht getauft und nix, meine Eltern haben gesagt, ach, kann jedes Kind selber entscheiden, welche Religion, auf einmal tauchte eine Pastorin auf, so mit wilden, dunklen Locken und Turnschuhen, damals ja noch ungewöhnlich, unter ihrem Talar hatte sie Turnschuhe, da hat sie die Streifen immer abgeklebt, damit man die nicht sieht im Gottesdienst und die war einfach so schnell und so witzig und meine Schwester hatte bei ihr Konfirmandenunterricht und hat mir immer erzählt, wie die da mit den komischen pubertierenden Jungs umging, die hatte die nämlich so richtig im Griff, das fand ich schon gut. Und die waren ja doch manchmal etwas verhaltenskreativ dort. Und wie man das, glaube ich, jetzt sagt. Und auch dann auf der Kanzel stand sie dann und hat einfach, ja, sie hatte das Sagen. Alle mussten zu ihr hochgucken, alle Männer im Dorf mussten zu ihr hochgucken und sie hat auf ihre Art auch manchmal ein bisschen kodderig, schnodderig gesagt, was sie vom Leben hält. Und das hat mich beeindruckt. Dann habe ich mich taufen lassen, vierte Klasse, von ihr taufen lassen, weil ich dachte, ach, gut, vielleicht ging es auch um die Konfirmation, ne, so Geld sammeln, Konfirmation, erste Stereoanlage, das war ja die Zeit. Ich bin auch später aus der Kirche wieder ausgetreten. Aber sie hat mich damals so geprägt, dass ich gedacht habe, cool, ich glaube, ich werde Pastorin.
Genau, da gesagt, das war damals tatsächlich so ein Berufswunsch, ja, der sich dann schnell umdrehte durch eine andere Frau in deinem Leben. Damals durch die legendäre Juliane Bartels, habe ich es richtig?
Ich glaube Bartels. Ich gucke jedes Mal nach, ob sie Bartel oder Bartels heißt.
Damalige Moderatorin von 3 nach 9, was man natürlich, das muss man heute, gucken heute auch noch viele. Ja. Aber ich finde es so interessant, dass du damals schon ein großer Fan von, auch von der Sendung warst. Ja. Und jetzt musst du erklären, wie du es dann geschafft hast, dass das ja offensichtlich einer deiner ersten Arbeitgeber war.
Nee, er ist einer meiner aktuellen, witzigerweise. Ach so, okay. Vorher waren viele andere. Nee, das war so, dass wir zu Hause immer freitags abends mit der Familie die Talkshow geguckt haben. Okay. Entweder NDR Talkshow, 3 nach 9. So, ich war vielleicht 13, 14, 15 und durfte ein bisschen länger aufbleiben. Und auf einmal sah ich da Menschen, wir müssen jetzt überlegen, damals gab es ja noch kein Internet. Mhm. Also alle Informationen, die ich bekam, kam ich durch die Zeitungen, die zu Hause rumlagen oder durch Bücher. Und dann diese Fernsehsendung und da saßen immer so besondere Menschen und da ging es ja damals auch nochmal ganz schön laut zur Sache und Juliane Bartel, die hat da einfach so eine wunderbare Kodderschnauze gehabt und da war so irgendwie witzig und kühl und frech zugleich und hat sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, die fand ich richtig klasse damals.
Giovanni Di Lorenzo war dann
war auch schon da, ja, ne? War schon da, genau, sehr, sehr jung. Doch, ich weiß noch genau, dass ich kann mich total gut noch an die Sendung erinnern, wo er sagte, ja, Juliane ist heute nicht da, die ist leider krank. Okay. Und am nächsten Tag hörten wir im Radio, die ist gestorben.
Genau. Und dann hat er mal erzählt, dass dann sozusagen nach der Sendung ihm dann gesagt wurde, übrigens, die ist gestorben.
Ja, ach, schrecklich.
Aber das heißt mit anderen, okay, ich dachte, du hättest gleich nach dem...
Ich hatte irgendwie dann gedacht, auch Talkshows ist ganz interessant. Dann habe ich studiert, habe gedacht, ach, ich mache mal
irgendwas
mit Medien. Ich habe Germanistik, Politikwissenschaften studiert, weil ich dachte, irgendwas mit Medien, so wie man das damals so machte. Meine Eltern, also mein Vater, Lehrer, haben immer gesagt, oh, wenigstens auf Lehramt, dann hast du was Sicheres. Und ich so, nee, bitte nicht. Immer diese ganzen Lehrer hier bei uns zu Hause, reicht jetzt auch mal mit den Lehrern in der Familie. Und dann habe ich Germanistik, Politikwissenschaften studiert und dann während des Studiums mein erstes Praktikum gemacht bei der NDR Talkshow. Hat mir lustigerweise Götz Alsmann vermittelt, ohne es zu wissen. Mhm. Ich hatte während des Studiums in einem Kulturzentrum gearbeitet, Veranstaltungen organisiert. Götz Alsmann war mal da und ich habe gesagt, Mensch Götz, ich würde so gerne in der NDR Talkshow mal ein Praktikum machen, aber da kommt man hier überhaupt nicht ran. Hat er gesagt, ja, schreibst du Heiner Herde und sagst, du kommst über mich. Wir kannten uns überhaupt nicht. Ich habe gesagt, habe ich gemacht, zack, war ich drin. Also es läuft in dieser komischen Medienbranche natürlich wie immer über Beziehungen, selbst wenn man sie nicht hat. Und dann hatte ich das Praktikum, mein erstes Praktikum, irgendwie 1998 war das, glaube ich, bei der NDR Talkshow. Und da habe ich gedacht, boah, wie aufregend, wie toll. Ich lerne interessante Menschen kennen, ich bereite sie vor inhaltlich. Das wissen ja die Leute da draußen nicht immer, wie das so läuft. Also jeder Gast, der dann in den Talkshows rumsitzt, wird inhaltlich vorbereitet. Sprich, man liest die Bücher von dem, man guckt die Filme, man liest Interviews, man spricht persönlich mit demjenigen und bereitet das dann für die ModeratorInnen vor. Und das habe ich damals so ein bisschen auch schon mitmachen dürfen als Praktikantin. Und dann habe ich anschließend gesagt, auch Fernsehen, also das zu machen und gleichzeitig dafür bezahlt zu werden, ist doch genial. Dann kam Bulliver Bio, kam da noch her, genau.
Du hast das, wusste ich nicht, was bei Boulevard
ja,
Bio.
Ja, das war nur
bei dem großen Alfred Biolek.
In seiner wunderschönen Firma in Köln. Das war wirklich eine Traumzeit. Ich weiß noch, wie Hendrik und ich, der andere Praktikant damals, uns angeguckt haben am ersten Abend nach der Sendung, als wir im alten Wartesaal in Köln saßen mit den ganzen Promis zusammen, der ganzen Runde, tolles Essen, super Weine, alles wurde gefeiert und wir haben dann gedacht, boah, was ist das denn hier? Wir werden auch noch dafür bezahlt, dass wir das hier machen. Das ist ja unglaublich. Und da habe ich gedacht, ach, so kein schlechter Job eigentlich.
Vor allem muss man dann ja wissen, du bist dann später auch bei Markus Lanz gewesen, dass du, also immer wenn Markus Lanz in seinem Sendung sagt, ich habe das Buch quer gelesen, dann ahne ich, dass es heißt, ich habe das Exposé gelesen.
Ja, also Markus Lanz ist schon sehr fleißig.
Okay,
also ich habe hauptsächlich Johannes B. Kerner sehr, sehr lange gemacht. Also ich habe da im Jahr 2000 angefangen und im Prinzip bis zu seinen Sat.1-Zeiten dann da weitergemacht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und unter anderem für Markus Lanz und Beckmann und so weiter gearbeitet.
Aber was ich damit sagen wollte, du hast aber als Redakteurin dann wahrscheinlich sogar mehr mit den prominenten Leuten zu tun oder mit deren Umfeld in der Vorbereitung. Ich war ja nur ein einziges Mal bei Markus Lanz, aber habe, glaube ich, mit der zuständigen Redakteurin bestimmt 3,5 Stunden telefoniert alleine. Ja. Also man hat dann diesen Kontakt zu den Menschen. Wann hast du gemerkt für dich, das ist zwar alles ganz schön, das alles vorzubereiten, weil du warst ja immer im Hintergrund.
Immer in der zweiten Reihe, ganz genau. Ich glaube, ich fühle mich auch in der zweiten Reihe ganz wohl und ich kann da auch gut Fäden ziehen und gucken, was ist jetzt wichtig. Und trotzdem habe ich irgendwann gedacht, oh, immer nur die Themen von anderen vorbereiten. Ich könnte ja auch mal selber Themen setzen. Das fand ich einen ganz reizvollen Gedanken. Schwanke immer noch so zwischen diesem nach vorne treten, auf die Bühne gehen, laut sein und gleichzeitig zu sagen, ach, ich schreibe auch gerne zu Hause und dann lasst mich bitte alle in Ruhe. Mhm. So, also das ist so, sind so zwei Herzen in meiner Brust.
Was war dann das erste Mal, wo du sozusagen, wo es einen Text gab oder etwas, wo dein Name drüber stand und wo es nicht darum geht, das ist eine Zulieferung für wen auch immer?
Das habe ich jetzt nicht in irgendeinem Tagebuch festgehalten, aber ich weiß, dass ich damals überlegt habe, also ich habe immer viel die Bücher vorbereitet für die Sendung, also Leute, die Bücher geschrieben haben und habe gedacht, gibt es eigentlich irgendein Buch über ein Thema, das noch niemand behandelt hat, noch niemand beackert hat?
Okay.
Habe ich so systematisch drüber nachgedacht, fand ich erst nicht viel, weil ich dachte, was sind so die deutschen Tabus? Geld, Tod. Und dann sagte eine Freundin von mir, die mit einem Dänen verheiratet war, das war im Jahr 2015 oder so, die sagte, weißt du, worüber gerade in Dänemark gesprochen wird? Menstruation. Und ich so, So meine erste Reaktion, wie soll man denn darüber schreiben oder reden oder was ist denn da Thema? Weil damals war es wirklich null Thema bei uns, sondern ein totales Tabu. Hat jede Frau, aber keiner redet drüber. Ist inzwischen ja ein bisschen anders. Und da habe ich gedacht, eigentlich interessant. Da habe ich gedacht, weißt du was, jetzt probierst du mal aus, darüber einen Buchvertrag zu bekommen. Also habe ich ein Exposé geschrieben über ein Buch zum Thema Menstruation, ein paar Verlage angeschrieben, habe gesagt, so und so, historisch interessant, Frauen als Hexen gebrandmarkt, verfolgt, ausgeschlossen von Religionen und aus allem Möglichen, aber unter anderem eben auch, weil man sie als ekelhaft erklärt hat durch die einfache Tatsache, dass sie menstruieren, weil sonst gäbe es auch keine Kinder, wenn wir diesen Zyklus nicht hätten. Und es war total interessant dann in der Recherche, nachdem ich auch meine ersten Manschetten selbst abgelegt habe. Und dann hatte mir tatsächlich der Heine Verlag erst abgesagt. Und dann habe ich gedacht, jetzt will ich es nochmal wissen. Habe ich ein Probekapitel rausgehauen, das so, auch muss ich jetzt leider selber sagen, so witzig war. So auf den Punkt und so witzig war. Und habe gesagt, so guck doch nochmal, hier ist ein Probekapitel. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, so jetzt machen wir doch. Dann kam dieses Buch, es war jetzt nicht sonderlich erfolgreich, weil ganz ehrlich, wer kauft denn sowas? Mhm. Aber darüber kam ich dann zum Schreiben, beziehungsweise wurde als Schreiberin wahrgenommen, habe für den Spiegel geschrieben und habe auch damals mal kurz gedacht, in der Vorbereitung oder beim Schreiben des Menstruationsbuches, eigentlich müsste ich auch über Sex noch schreiben. Mhm. Da muss man doch noch viel mehr aufräumen bei den Frauen. Wie gut kennen wir überhaupt unseren Körper, unsere Geschlechtsteile? Wieso ist da so viel Tabu im Spiel? Orgasmuslücke zwischen Männern und Frauen. Da ist doch so viel noch los. Aber ganz ehrlich, damals habe ich es mir nicht getraut.
Okay.
Da hatte ich wirklich noch, da habe ich so gedacht, boah.
Damals war wann?
Das war so 2016, 2017.
Okay, gar nicht lange, okay.
Nee, ist nicht so lange her. Oh,
also nicht, sind, nicht 18 Jahre, aber gut. Okay, ja. Aber nicht getraut.
Ich wollte nicht mit dem Thema raus.
Also, das meine ich, okay.
Dass ich irgendwo stehe und sage, ich bin jetzt hier die Sextante vom Dienst. Und kurz darauf erschienen dann mehr Bücher zum Thema und auch mehr Aufklärung über den Frauenkörper, über Sexualität. Und so habe ich gedacht, okay, hättest du mehr Mut gehabt, hättest du es auch machen können. Hatte ich einfach nicht, muss ich einfach sagen. Und Dann habe ich aber angefangen, für den Spiegel zu schreiben, in meinem Stil, der doch auch immer ein bisschen humorvoller ist.
Kann man, glaube ich, ein bisschen streichen,
ja,
oder?
Ja, sehr freundlich von dir. Ja. Und dann kam auch immer wieder das Thema Sex dabei mit durch. Und es wurden immer mehr Texte dazu verlangt, auch vom Spiegel, weil es einfach so gut lief. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, oder gesagt, wenn ihr ständig diese Themen von mir haben wollt, dann gebt mir doch eine Kolumne. Ja. Ich wollte so gerne eine Kolumne haben. Und dann haben die erstmal nichts gesagt und dann irgendwann meinten sie, na gut, probieren wir aus. Und dann habe ich die erste Sexkolumne für den Spiegel, also ich habe dann so eine Serie entwickelt, Liebesleben heißt sie. Das ist immer eine Kolumne plus ein Interview mit einer Expertin und einem Experten. Und da habe ich absolut freies Feld. Ich suche mir da aus, was mich interessiert, was ich machen kann. Gleich muss es absprechen mit der Redaktion, nicht, dass da Sachen dreifach erscheinen. Und meinen ersten Interviewgast habe ich dann mir ausgesucht. Das war ein Swingerclub-Betreiber aus Ostdeutschland, Club Schloss Milkersdorf. Sehr interessanter Typ, sehr witzig, mit dem ich ein tolles Interview geführt habe. Also toll, weil er so toll ist. Und dann sagt er am Ende zu mir, ja, und dann kannst du ja mal vorbeikommen und dir das angucken. Ich, oh Gott, Hilfe, Swingerclub, nein, was soll ich da denn? Also die schlimmsten Bilder im Kopf, muss ich ehrlich sagen, von so einem Swingerclub, von diesem Schloss. Und dann hat er so Abende, so Motto-Partys, so Schloss nach der Masken, wo bei mir da sämtliche Filme im Kopf schon losgingen, so Eyes Wide Shut, aber leider in Brandenburg. Und Also ich hatte wirklich sehr schlimme Bilder im Kopf und dachte, oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann dachte ich, naja, Heike, ganz ehrlich, du kannst doch jetzt hier nicht sagen, du bist die Sexkolumnistin und schreibst dann nur an deinem Schreibtisch in der Theorie und guckst dir sowas nicht an. Das geht natürlich nicht. Und dann bin ich losgefahren.
Das ist ja auch eines der Kapitel. Also du hast mehrere, das wird so sagen, ich hätte beinahe gesagt, mehrere Nahtoderfahrungen, das ist es ja nicht. Aber du weißt, was ich meine, also mehrere enge Erfahrungen. Da wollte ich natürlich fragen, wie weit, es gibt einerseits diese Szene im Swingerclub, wo meine Lieblingsstelle eigentlich ist, wo du schreibst, wie schön du es fandst und wie normal die Menschen da umgegangen sind. Total. Mit all ihren Unzulänglichkeiten, ja, ne?
Genau, mit ihrer Nacktheit, mit ihrem Alter, die Frauen dort so lustvoll und zwar in jedem Alter und mit jeder Körpergröße, wie sagt man das, Klamottengröße und nicht so wie ich, glaube ich. Ich bin aber durch diese Talkshow-Zeit auch so versaut, was so das Thema Frauen und Optik angeht. Ich bin relativ normal aufgewachsen, habe mir nie groß Gedanken um mein Aussehen gemacht und dann kommst du in diese Talkshow Blase, so in den 2000er, wo immer die ganzen magersüchtigen Schauspielerinnen sitzen und irgendwie im VIP-Raum frieren und immer noch dünner und noch dünner und immer so eine Erdnuss dann essen den ganzen Abend. Und dann, das hat mich, glaube ich, schon auch geprägt und leider auch einen kritischeren Blick auf mich so gegeben. Also ich bin da auch, hab da bestimmt auch einen Hau weggekriegt von dieser komischen Blase. So dass ich es sehr befreiend fand, einfach diese Frauen zu sehen, die überhaupt nicht drüber nachdenken, wie sie aussehen, wie alt sie sind, wie faltig, wie mehrgewichtig, ganz egal, sondern einfach dort ihren Körper feiern und ihn feiern lassen. Und das funktioniert natürlich, weil die Männer ja überhaupt nicht so gucken, wie vielen Frauen das eingeredet wird, sondern die freuen sich einfach, wenn da eine lustvolle Frau ist.
Und freuen die sich auch, wenn da eine Reporterin vom Spiegel ist?
Naja gut, ich hatte jetzt keinen Spiegelaufkleber auf der Stirn.
Aber hat er nicht gesagt, ach, oder warst
nee,
du ein?
Also René wusste Bescheid natürlich, okay, dass ich da bin. Ich hatte auch noch jemanden an meiner Seite. Und wir sind da, es war so ein Pärchenabend. Da waren dann vielleicht, was weiß ich, 50 Paare aus ganz Deutschland, auch internationale Gäste sind da alle mit so einer Maske. Und wo man dann genau weiß, okay, die so eine komische Maske aufhaben, das ist so eine riesengroße, wo man gar nichts erkennt, das sind möglicherweise auch Promis. Also ich weiß von einigen Promis, die da gerne hingehen. Darf ich jetzt natürlich nicht verraten, welche das sind. Und das ist schon sehr, sehr interessant.
Aber dann ist ja so, also wenn man als Reporter hat man normalerweise, also ich habe das immer so, ich habe einen Block dabei und einen Bleistift. Und dann wenn man ins Gespräch kommt mit Leuten, dann sagt man übrigens, ich bin der Herr Heider vom Hamburger. Das ging nicht.
Nein, das
also
ging nicht.
Die Leute haben gedacht, du bist eine von ihnen.
Ich bin da ganz normal, genau. Das war aber auch okay, das habe ich mit René so abgesprochen. Und ich habe ja jetzt da, also ich schreibe jetzt nicht irgendwas Wertendes in der Form, dass ich da irgendwie Informationen, die mir Leute gegeben haben, da weiter preisgebe oder so. Sondern ich habe schon beobachtet. Mein Problem ist, ich bin gar nicht so ein visueller Mensch. Also wenn ich irgendwo zu Besuch war, könnte ich anschließend nicht sagen, welche Farbe die Couch hat, auf der ich gesessen habe oder was der Gastgeber anhatte, keine Ahnung, ich nehme das einfach so nicht wahr. Und wenn ich irgendwo bin und mir nichts aufschreiben kann, muss ich mir auch echt Sachen merken. Mhm. Und ich kann mehr so Atmosphären spüren und so Zwischenmenschliches, so das spüre ich umso mehr, das ist manchmal sehr anstrengend. Und es ist so in diesem Swingerclub, dann kommen halt nach und nach diese ganzen Gäste, was schon so skurril ist, weil viele wohnen dann irgendwie im Hotel in Chemnitz oder so, was da in der Nähe ist. Und dann heißt es, ja, ihr könnt auch da auch mit dem Shuttle dann rüberkommen vom Hotel. Da habe ich gedacht, so auch wieder so ein Talkshow-Denken, jeder kommt mit so einem eigenen Shuttle da an. Dann kommt so ein großer Bus in dieses okay. Dorf und dann geht die Tür auf und dann steigen die alle mit ihren Dessous und ihren Masken, steigen
schon
dann
umgezogen.
Auch ja, meist schon umgezogen. Es gibt da auch so Umkleidemöglichkeiten und so Schließfächer und so, wo viele schon so umgezogen. Das ist echt so lustig. Ist in diesem kleinen Dorf, wo sonst ungefähr nichts ist. Das ist alles Filmstoff.
Ich könnte gar nicht so, weil du kannst dann ja auch nicht in der normalen Arbeitsklamotte. Du musst dich ja entsprechend anpassen. Ich könnte das gar nicht.
Naja, du könntest schon auch eine Abendgarderobe anziehen, dir so eine Maske aufsetzen und so einen Umhang.
Das reicht schon. Ne? Okay,
das reicht schon. Klar. Also ich hätte auch einfach nackig und nur mit Umhang hingehen können. Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht gemacht. Nee. Also
und wird man dann nicht auch dann angesprochen, weil man die anderen natürlich wissen und dann sagst du, nee, heute nicht? Oder?
Ja, also ich hätte ja auch was machen können, wenn ich das gewollt hätte. Also ich habe mir das durchaus freigestellt und mich habe gesagt, ich lasse das jetzt hier mal so ein bisschen laufen.
Dein Mann hat auch gesagt, mach ruhig,
also
recherchieren.
Mein Mann ist wirklich bezaubernd und hat zu mir noch gesagt zum Abschied, vergiss nicht, dass du ein freier Mensch bist. Also das fand ich sehr großzügig. Ich habe auch gesagt, wollen wir da zusammen hin? Und hat uns überlegt. Es war aber so kompliziert mit den Kindern und das ganze Wochenende und so weit weg und so. Und das fand sich dann doch sehr schnell jemand, der mich begleiten wollte. Nee, er war da sehr entspannt. Also ich habe ihn auch direkt danach nochmal angerufen, als wir da wieder raus sind. Und am nächsten Morgen das auch nochmal erzählt, weil er war natürlich auch irre neugierig. Aber er ist da wirklich sehr, der ist so ein Typ, der ist einfach, der hat so eine Tiefenentspannung und kann sich da jetzt nicht drüber aufregen. Er muss ja schon ein bisschen was aushalten mit so einer Frau, die dann so mit Feminismus und Sexualität rumhampelt, aber...
Wir kommen noch gleich mal, du hast gefragt, wo ist der Feminismus da? Nochmal interessant, dass das, was du erzählst, was du diesen ersten Satz, glaube ich, auch der erste Satz des Buches, dass man als Verfasser einer Sexkolumne einiges auszuhalten hat, als Verfasserin auch.
Nochmal mehr.
Nochmal mehr. Meinst du damit, dass so Leute, die solche Kolumnen lesen, denken, ah, jetzt geht's gleich zur Sache?
Ja, ganz bestimmt. Ich habe es bei der Swingerclub Kolumne auch offen gelassen, wie weit ich da selbst gegangen bin. Mhm. Das hat natürlich vor allem die männliche Leserschaft schon wieder wahnsinnig gemacht. Ich finde das gerade interessant. Also ich deute hier und da mal was an, aber ich gebe jetzt auch nicht zu viel von mir preis. Das möchte ich auch nicht. Das kann ich auch nicht meinen Kindern antun. Aber für mich war dort, also ich habe dort wirklich so einen Moment gehabt, wo ich dachte, eigentlich schade, dass ich überhaupt jetzt kein Lustempfinden habe. Ich habe das da alles gesehen im Swingerclub und das ist also unten ist dann so Buffet und Disco, DJ, Getränke, Bar und oben sind dann die Räumlichkeiten mit sehr, sehr vielen Sofas und Betten und auch Darkroom und so und ganz unten ist noch so Whirlpool, da war glaube ich nicht so viel los. Aber da oben ging es dann doch wirklich ganz schön zur Sache. Und mir ging es so, wenn da wirklich an jeder Ecke so wahllos einfach, wie sage ich das jetzt, podcastfreundlich, Liebe gemacht wird.
Sehr gut, podcastfreundlich.
Dann finde ich das nicht erotisch.
Nee.
Das war wirklich so, weiß nicht, wenn du das so an jeder Ecke siehst, das war so ein Übermaß, so ein, es war so viel und das fand ich gar nicht so sexy. Also so viel, auch Nacktheit, gut, das Licht ist sehr gut, das hilft auch mal ungemein. Das ist so rötlich schimmernd und so, da sieht eigentlich jeder total sexy aus. Mhm. Aber
hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja, das, ich fand's, also ich finde eine persönliche Begegnung mit einem Menschen, den ich wirklich anziehend finde und dann so eine knisternde Erotik, die entstehen kann, finde ich viel spannender, als wenn ich jetzt in einen Raum gucke und da sind irgendwie 10 Leute an verschiedenen Ecken dabei, gerade sich zu begatten.
War das beim Domus anders? Ich habe gelernt durch
Dominus.
Dominus. Ja. Gott, Dominus. Habe ich Domus gesagt?
Ist es schön, dass du davon nichts verstehst.
Dominus. Gott, ein Beweis. Ich wusste gar nicht, Domina, sagt mir was? Dominus ist klar, ist offensichtlich der...
Das männliche Pendant.
Das männliche Pendant, der... Ja, das beschreibst du aber auch so... Ja, so sehr respektvoll und durchaus mit Verständnis für die Frauen, Also in dem Fall sind es dann Frauen, die da hinkommen, die
das mögen. Genau. Ja, es gehen auch Männer hin. Okay. Also er hatte
Männer gehen auch zum Dominus.
Ja gut, schwule Männer. Die, ja doch, doch. Also ich habe dort einen Dominus getroffen. Das war auch wieder unfassbar. Ich habe ja mit dreien mich unterhalten. Und der eine hat erzählt, seine Hauptkunden sind ehemalige NVA-Soldaten, die also bei der NVA waren und das noch irgendwie verarbeiten müssen und dann zu ihm kommen. Und er ist dann der Offizier von Halle oder irgendwas, steht dann da mit seiner Uniform und lässt die da durch den Dreck kriechen und das macht die dann sehr, sehr glücklich, um es vorsichtig auszudrücken. Ja. Tut mir leid für die Bilder, die du jetzt im Kopf hast.
Nein, keine. Das ist gut. Und wie war das da für dich? Du hast gesagt, das andere hat dich gar nicht interessiert. Ist das da anders gewesen? Also, weil es war ja nicht so eine Massenabfertigung schon mal, sondern...
Das ist schon ganz liebevoll dort. Also es ist gar nicht so, soll gar nicht despektierlich oder werten klingen. Für mich persönlich ist es nichts. Also ich sehe da keine Erotik, wenn ich da mit irgendeinem Karl-Heinz aus Sachsen-Anhalt, der vielleicht Versicherungsvertreter ist und womöglich eine komische Partei wählt. Also mit dem, ich weiß nicht, bei mir gehen zu viele Filme im Kopf los, wer das sein könnte, mit dem ich da eventuell mich in eine Ecke verdrücken könnte. Das weiß ich nicht.
Aber das war im Swingerclub. Und wie war das?
Genau.
Und wie war es bei dem Dominus?
Beim Dominus war es so, dass er mir so einen Raum gezeigt hat, in dem da halt Gewalt ausgeübt wird gegenüber Frauen. Also nicht nur Gewalt, sondern halt das, was die Frauen sich wünschen. Wir haben erst ein langes Interview geführt. Auch man konnte mit ihm auch gut über Feminismus, die Rolle der Frau und die Wünsche der Frauen, die Probleme der Frauen aktuell sprechen. War total interessant. Also Kolja Nolte, total reflektierter, toller Typ. Und dann habe ich zu Kolja gesagt, so, jetzt zeig mir doch mal hier deinen Raum. Was ist denn das? Also er hat da so ein riesen Studio mit verschiedenen Räumen und auch so einer Klinik, weil es gibt ja auch Menschen, die gerne so sich irgendwie ein bisschen operieren lassen und so das aufregend finden. Also du glaubst ja nicht, was es alles gibt. Es gibt auch einen, der einfach gerne Brillenmodelle aufsetzt und das erregend findet. Also ich lerne immer wieder dazu, es war nicht Elton John. Auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, zeig mir doch mal so einen Raum. Und dann kommen wir in so einen dunklen Raum und alles natürlich so Musik und so riesen Sessel und so. Und du denkst so, wie Harald Glöckler hat das eingerichtet. Und dann ist da so ein Sessel und dann habe ich mich da auch mal draufgesetzt und er so, Heike. Da sitzt doch ich drauf. Du bist die Sklavin. Ich so, ah ja, Entschuldigung, was muss ich machen? Ja, auf die Knie. Und dann hat er sich auf diesen Sessel gesetzt und ich habe mich niedergekniet vor ihm, vor meinem Herrn sozusagen. Und habe gesagt, ja, und jetzt musst du mich so angucken und Blickkontakt halten. Und ich sag dir dann so, und so hat er mir so ein paar Befehle gegeben. Und ich muss sagen, viele Dinge reizen mein Humorzentrum einfach zu sehr, als dass da eine erotische Situation kommen könnte. Interessant war, wir haben dann so diesen Raum durchgeturnt. Da sind ja irgendwie so Dinger an der Wand, wo du dann so die Beine reinpackst, wie beim Gynäkologenstuhl. Da muss ich dann natürlich auch erstmal überlegen, wann war ich eigentlich wieder war ich zuletzt bei der Vorsorge. Also da gehen ja so ganz viele Gedanken im Kopf rum. Dann war da so eine Art von Gestell, wo ich drauf geschnallt wurde, also so Vierfüßler stand fast und Hände festgetackert und Arme, Beine, Po, alles. Dann war ich so richtig eingeklammert in dieser Situation. Dann sagt er so, Achtung, jetzt bewegt sich das, fährt das ganze Ding nochmal so nach vorne, dass ich so kopfüber bin, also dass so gewisse Körperteile von mir theoretisch freier zugänglich wären. Und dieser Moment aber, in dem ich so unbeweglich war, den fand ich, na, vielleicht sexy wäre zu viel gesagt, aber der hatte was Befreiendes. Okay. Ich habe zum ersten Mal verstanden, warum es befreiend sein kann, angekettet oder gefesselt zu sein. Weil du kannst nichts machen. Du kannst einfach gar nichts machen. Natürlich könnte ich im Kopf auch noch drüber nachdenken, ob ich die Wäsche in den Trockner gepackt habe oder nicht. Aber ich kann doch besser dann loslassen. Er sagt auch, er verbindet oft Frauen die Augen, weil die immer noch an sich so runtergucken und überlegen, muss ich den Bauch einziehen oder so. Wir Frauen haben ja auch so einen mitgekriegt von diesem Patriarchat, was unsere Selbstwahrnehmung angeht. Und das befreit die auch. Und ich konnte das verstehen. Und das fand ich toll, dass ich das verstehen konnte. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass Frauen sich dort freiwillig auch wirklich hart prügeln lassen, aber es ist nicht so, dass es alle tun. Manche wollen auch einfach so eine etwas liebevollere Umgebung, aber mit klaren Ansagen. Manchmal sind es Frauen, die Schlimmes erlebt haben und das dort nochmal durchleben, aber dann eben so, dass sie selber das Setting bestimmen und sagen können, so läuft das hier und so und dadurch so eine Art, ja, hoffentlich keine Retraumatisierung, das darf es nicht sein, sondern so eine Bewältigung des Traumas, so ein Reframing haben. Ob das jetzt immer so klappt oder ob es manche vielleicht doch lieber zum Therapeuten müssten, das weiß ich nicht.
Und da, du hast es schon jetzt angedeutet, das Patriarchat und die Frage des Feminismus. Mhm. Ich habe so mehrere schöne Zitate noch, sowieso viele schöne Zitate in deinem Buch gefunden. Vielleicht können wir über ein paar sprechen und dann mal gucken, wie man auf die Idee kommt, das Buch zusammenkommen. Mhm. Das ist doppeldeutig, aber es ist ja so gemeint, dass es auch im Sex vielleicht um Gleichberechtigung gehen soll. Also, ein Zitat, glaube ich, von Oscar Wilde, das du zitierst: Alles im Leben dreht sich um Sex, nur nicht der Sex, der dreht sich um Macht. Mhm. Ein Zitat, ich weiß nicht, ob von dir: Ohne Gerechtigkeit kann es keine Liebe geben.
Ja, das ist von Bell Hooks.
Bell Hooks, okay.
Amerikanischen Autor.
Dann ist der dritte Zitat: Feminismus ist die radikale Vorstellung, dass Frauen Menschen sind.
Ja, genau.
Das ist von dir.
Nein, das ist von mir. Das ist ein sehr altes Zitat. Okay. Das habe ich benutzt, um anschließend dieses Kapitel zu beschließen mit dem Satz: Feminismus heute könnte auch die radikale Vorstellung sein, dass auch Männer Menschen sind.
Ja, richtig,
genau. Weil es ging mir sehr darum, also als dieser Satz gesagt wurde, das ist schon eine Weile her, weiß jetzt nicht genau wie viele Jahre, da war es noch so, dass Frauen einfach nicht als Menschen angesehen wurden. Und wenn wir uns jetzt die Welt da draußen angucken, fast jeden Tag ein Femizid, nur in Deutschland. Die Geschlechter rücken wieder auseinander. Männer wählen rechter bis rechtsradikal, Frauen sehen sich liberal. Also wir rücken gerade auseinander. Deswegen war es mir so wichtig zu sagen, wir müssen wieder zusammenkommen. Du kannst es ja so lesen, wie du möchtest. Darum
und das eine
so
bedingt wichtig, das andere.
Ja,
so, das ist deine Idee.
Genau, ja. Also womit ich nicht sage, unbedingt gleichzeitig kommen, das wäre ein zu großes Ziel, aber einfach, dass wir wieder zusammenkommen, um dann eben auch zusammenzukommen. Und die Geschlechter sich wieder annähern und wir versuchen uns zuzuhören, uns auf Augenhöhe zu begegnen und dass wir nicht glauben, die 50er Jahre sind der Sehnsuchtsort, wo wir wieder hin müssen und nur dann geht die Welt wieder so weiter und dann fühlen die Männer sich wohl, sondern zu sagen, hey, ihr Männer, euch geht's doch in diesem System auch nicht gut. Gucken wir uns doch an, wie viele Männer unter Depressionen leiden, Burnout haben. Die Suizidrate ist noch höher als bei den Frauen. Die Kriminalitätsrate ist sowieso deutlich höher als bei den Frauen. Und wir können ja nicht einfach nur sagen, mit den Männern stimmt was nicht, sondern wir müssen sagen, mit unserem System stimmt was nicht. Und wenn Männer sich aus diesen ganzen Rollenbildern lösen können und dann gleichzeitig erkennen, okay, Frauen sind auch Menschen. Ah, wir sind auch Menschen. Wir sind alle Menschen. Dass wir uns da auf Augenhöhe in die Augen gucken, ohne Macht, ohne Abhängigkeiten vor allen Dingen, dann können wir auch meiner Meinung nach den besseren Sex haben. Weil wie viele Frauen sind denn immer noch abhängig von ihren Männern und machen vielleicht auch manchmal einfach nur mit, weil sie denken, na gut, okay, er will das jetzt so, der Mann hat irgendwie ein Recht auf Sex, das wurde vielen von uns ja noch so beigebracht. Gut, dann mach jetzt die Beine breit. Das ist doch auch Mist, sondern dass wir um unser Selbstwillen geliebt werden, ohne Abhängigkeit. Das wäre doch ein Traum.
Das zieht sich durch das Buch so durch. Die Frage, verbessere mich immer, wenn ich quatsche, die Frage, warum sagen Frauen dann so selten nein? Oder warum sagen Frauen, so will ich das nicht? So, mein Eindruck ist, ich habe den Eindruck, das ist nicht mehr so. Aber vielleicht ist das dann auch
wenn ich mit SexologInnen spreche oder auch mit Katrin Hinrichs, die du ja auch kennst, schöne Grüße übrigens, vorhin noch mit ihr telefoniert, die sagt, sie erlebt es, junge Frauen sitzen in ihrer Praxis und weinen und sagen, er möchte unbedingt den und den Sex, weil er das irgendwie im Porno gesehen hat und ich möchte es eigentlich nicht, aber wenn ich das nicht mitmache, verlässt er mich. So. Und das sind junge Frauen, wo ich denke, boah, okay, so viel weiter sind wir nicht. Okay. Gleichzeitig musst du als Frau natürlich überlegen, in welcher Situation und in welchem Zeitpunkt sagst du denn nein? Weil es kann ja sein, dass es ein schöner, netter Abend ist und es geht irgendwie in Richtung Horizontale und eigentlich fühlt sich alles gut an und auf einmal nicht mehr. Aus welchem Grund auch immer. Und dann zu sagen, ach, weißt du was, irgendwie ist doch nicht so geil, ich ziehe mich jetzt wieder an und hau ab. Wie gefährlich ist das bitte für Frauen? Sex ist für Frauen immer noch gefährlich, leider gefährlicher als für Männer. Ihr seid uns körperlich einfach in den meisten Fällen überlegen. Und da muss die Frau gut überlegen. Sag ich jetzt, okay, ich möchte es lieber anders oder meine Stimmung ist jetzt gerade irgendwie dahin oder wir fangen nochmal von vorne an und könntest du bitte so und so kommunizieren, haben wir auch nicht wirklich gelernt zum Thema Sex. Oder ziehe ich das jetzt einfach durch, bin ein bisschen lauter und dann ist es gleich schneller vorbei und dann bin ich wenigstens in Sicherheit und gehe nach Hause und melde mich nie wieder und der Mann steht da und sagt, die ghostet mich, was ist los? Mhm. Also da ist so viel Missverhältnis, Missverständnis, weil wir eben nicht gelernt haben, vernünftig zu reden, zu kommunizieren über Sex. Also wir können im Restaurant, können wir sagen, so, den Thunfischsalat nehme ich ohne Thunfisch und das hätte ich gerne auf dem Extrateller und außerdem irgendwie das Brot schmeckt heute nicht. So.
Ja.
Und beim Sex trauen wir uns kaum zu sagen, ach nee, weißt du, so vielleicht doch lieber nicht, lassen noch mal so oder können wir nicht mal das ausprobieren. Also wir können nicht gut Nein sagen. Frauen können auch nicht immer vielleicht so gut ein Ja sagen, wenn sie gar nicht so genau wissen, was sie vielleicht wollen oder möchten. Und so ein Vielleicht würde ja auch total helfen, weil vielleicht gefällt mir ja das und das. Vielleicht machen wir mal das, aber wenn es mir nicht gefällt, können wir auch wieder aufhören. Dafür müssen wir uns aber ja sicher fühlen. Damit müssen wir Vertrauen haben. Und wenn wir Frauen kein Vertrauen in unser Gegenüber haben und nicht das Gefühl haben, wir werden so angenommen, wie wir sind, sondern sind entweder ganz schnell eine Schlampe oder irgendwie ja, zu geil oder sonst was. Dass eine Frau Lust zeigt, ist ja auch immer so eine Sache, so eine zweischneidige immer noch. Und wenn wir nicht uns sicher fühlen, dann können wir auch nicht richtig gut Ja sagen.
Das ist, finde ich, ein ganz interessantes Thema, was du eben angesprochen hast, dass man ja tatsächlich in allen Bereichen des Lebens genau sagt, also, ich möchte meine Bowl, aber ohne das, ohne dies, ohne das und das und die Cola mit dem und so weiter. Ja. Wieso gelingt uns das? Wo man denkt so, man könnte doch ganz normal darüber sprechen. Übrigens, ich hätte mal darauf Lust. Wie siehst du das? Und so, nee, das nicht, das ja, das ist schön und so. Aber
wir schämen uns natürlich, wir sind dazu erzogen worden, erstmal uns zu schämen. Es ist somit das Intimste, was wir haben. Und wir haben vielleicht auch Angst, gerade von unserem engsten Partner, unserer Partnerin, komisch angeguckt zu werden, wenn wir auf einmal um die Ecke kommen und sagen, ach, weißt du, Schatz, ich habe überlegt, wir machen jetzt mal das. Oder ich stehe jetzt total drauf, dass wir jetzt nochmal das und das, die und die Leute noch dazu einladen. So, dass man denkt, okay, jetzt hält vielleicht meine Frau mich doch für ein bisschen merkwürdig. Also leben manche das dann entweder woanders aus oder gar nicht. Oder Pornokonsum, wo dann alles Mögliche passiert, aber trauen sich das dann nicht zu Hause anzusprechen. Und wenn wir erstmal ins Reden kommen und vor allen Dingen nichts verurteilen, weil ich meine, wieso sollen denn zwei Menschen, die aufeinander kommen, genau auf dieselben Sachen, auf die gleichen Sachen Bock haben?
Relativ unwahrscheinlich.
Ja, oder? Wir essen ja auch, wir bestellen ja auch nicht die Sachen gleichen
Sachen. Deshalb trennt man sich auch nicht von seinem Partner, wenn man sagt, also Gott, ich bin Vegetarier, du nicht. Ich trinke Kaffee, du nicht. Ja, genau. Ich spiele Tennis, du schwimmst.
Und der eine möchte vielleicht mal die und die Praxis ausprobieren oder Praktik und der oder die andere vielleicht nicht. Aber man könnte ja irgendwie drüber reden und sich annähern und sagen, okay, wenn du das gerne möchtest, dann versuchen wir da mal das so oder vielleicht so. Oder es gibt ja auch Sextoys, es gibt ja alles Mögliche.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Man könnte ja mal versuchen, sich da anzunähern oder eben in so komische Sachen gehen wie irgendwie so ein Kinky Club oder so, sich mal was angucken oder meinetwegen auch ein Swinger Club, da muss man ja nichts machen, man kann ja aber nur gucken oder sich auch mal, also war auch mit meinem Mann bei einer Tantra-Massage, hätte ich früher auch nie gedacht, dass wir sowas mal machen und wir hatten da unterschiedliche Masseurinnen, die uns da sozusagen ja so beglückt haben und das war total interessant. Also und dann konnten wir uns anschließend austauschen, wie wir das so fanden und da haben wir ganz neu nochmal miteinander geredet.
Weil wenn man nicht darüber spricht, führt es dazu, dass der Sex schlecht ist und du schreibst...
Nicht unbedingt,
kann passieren, kann dazu führen, irgendwann. Ja. Und du schreibst lieber gar keinen Sex als schlechten Sex.
Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber ja, viele Frauen, das sagt ja auch Katrin Hinrichs, gehen so gerne mit den Wechseljahren in Sexrente, weil sie sagen so, oh, das, was ich jetzt hier die letzten 30 Jahre mitgemacht habe, das brauche ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt mal gut und jetzt ist ein bisschen, bin ich irgendwie mit meinem Körper nochmal ganz anders unterwegs, habe eh genug gerade mit mir zu tun und dann sagt man dem Alten mal, weißt du was, brauchen wir jetzt nicht mehr so. Muss jetzt hier nicht irgendwie einmal die Woche irgendwie zu dem und dem Zeitpunkt einmal über mich rüberrollen. Fand ich nie aufregend, lassen wir. So, den Mut bringen Frauen manchmal erst dann in den Wechseljahren oder noch später auf. Das ist natürlich schade. Und wenn man sich dann völlig anders begegnen könnte, wenn man sich dann einfach mal sagt, also wir machen jetzt hier nicht irgendwie einen auf Orgasmusdruck und nach 5 Minuten, wenn er fertig ist, ist der Sex vorbei, sondern dass man einfach so den Körper neu kennenlernt. Das muss ja nicht Orgasmus, Penetration, das ist alles, was immer in unseren Köpfen so rumspukt zum Thema Sex. Da hängen wir vielleicht, schönes Bild, die Latte zu hoch. Entschuldigung, hier musste ich jetzt einfach machen.
Und ich lache auch noch drüber, peinlich.
Ja, tut mir leid.
Peinlich. Das Ganze hat auch etwas zu tun mit der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Mhm. wo man ja den Eindruck hat, der Feminismus ja, ist auf dem Rückzug. Ist vielleicht
ja, das, ja, aber so zumindest bisschen, das Patriarchat schlägt zurück. Ja, genau. Also diese komischen Trumps da in dieser Welt, die AfD, das sind ja jetzt nicht gerade die,
Merz.
Die dafür... Genau, das ist jetzt nicht? Auch nicht unser allerbester Freund. Okay. Ne? Oder? Wir sagen da jetzt beide mal nicht zu. Nein, wir geben ihm jetzt mal eine Chance. Aber klar, also Friedrich Merz steht jetzt auch nicht gerade für Feminismus. Er hat jetzt ja auch nicht so die genau. besten Sachen dazu gesagt oder in der Vergangenheit rausgehauen. Aber klar, also da tut sich gerade viel und was ich mindestens genauso schlimm finde, dass die Feministinnen sich untereinander auch bekriegen. Wenn der Feminismus der einen der anderen nicht passt, dann wird da auch mal schnell eine durchs Dorf getrieben. So kommen wir auch alle nicht weiter. Und was mir auch fehlt, sind Männer, die guten Männer, von denen es auch ja sehr, sehr viele gibt, die ein bisschen lauter werden und nicht erst Feminist werden, wenn sie nun zufällig gerade mal eine Tochter gekriegt haben und die kommt in die Pubertät und auf einmal denken sie, oh, ist ja doch ganz schön blöd für Frauen da draußen. Und dann zum ersten Mal kapieren, was es bedeutet, eine Frau zu sein in dieser Gesellschaft, mit welchen Ängsten das verbunden ist, mit welchen Nachteilen auch nach wie vor, sondern da vielleicht vorher mal drüber nachdenken und mit ihrer Frau drüber reden, wie viel Angst hast du, wenn du abends in einen U-Bahn-Abteil steigst und wie gehst du damit um und so. Da könnte man ja auch schon mal anfangen.
Ich glaube, das ist mir, wenn man das Buch so liest und zum Beispiel dann als Mann plötzlich auf etwas stößt, worum man sich, glaube ich, gar keine Gedanken macht.
Sag mal.
Die Frage ist nämlich, wie oft Frauen auf ihre Brüste gestarrt wird.
Oh,
in unterschiedlichen, Gott. du denkst ja. als Mann, passiert das vielleicht auch manchmal instinktiv oder du willst es gar nicht machen und so.
Ich gucke ja auch mal bei Frauen auf die Brüste, so ist ja nicht. Ja.
Aber das ist trotzdem sozusagen, das ist natürlich, wie du das dann beschreibst, in welchen Zusammenhängen das ein Thema ist, zu groß, zu klein, jung, alt und so weiter. Also es ist einem, glaube ich, gar nicht so bewusst, was das macht. Und das ist natürlich eine Sache, das passiert, man guckt bei Männern schon mal, ihr guckt vielleicht einmal auf den Hintern.
Ja,
aber ansonsten ist es nicht dieses...
Genau, also aufs Gemächt eher selten.
Ja, würde ich auch sagen. Interessantes Thema fand ich das Thema, sagt das irgendwas zum Thema Schamhaare? Übrigens auch eine Kolumne, die natürlich sehr, 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 sehr lustig ist, also sehr lustig geschrieben.
Dankeschön.
Und ist das Ausdruck von irgendwas? Also wir leben im Moment in einer Zeit, wo man unten ohne rumläuft. Und zwar übrigens Männer wie Frauen. Ändert sich schon wieder?
Ja, ist ja alles im Wandel. Aber wenn du als Frau doch mit so Haaren an den Beinen oder gar auf dem Zeh oder irgendwie sowas mal irgendwo online unterwegs bist, dann kannst du dich schon auf einen ordentlichen Shitstorm einstellen. Es gibt natürlich Gegenbewegungen, Frauen, die wieder Achselhaare zeigen, so wie Nena damals. Auch sicherlich Frauen mit wieder mehr Schambehaarung. Aber letztendlich dieser Trend, der irgendwann, wann kam denn der auf? In den 2000? Sondern noch später, dass die Frau also untenrum bitte ganz kahl und glatt und im Prinzip ganz kindlich sein soll. Das ist ja auch mit unheimlichen Schmerzen verbunden. Mhm. Also eine Freundin schilderte mir diese Waxing-Prozedur, die dann auch noch in der Poritze stattfand. Sie im Vierfüßler stand, also auf diese Szene spielst du wahrscheinlich gerade an, die ich da beschreibe. Und sie wurde fast ohnmächtig vor Schmerz. Aber das macht man dann alles, gibt ja auch noch Geld dafür aus. Was Frauen für Geld ausgeben, nur für diesen ganzen Schönheitskrempel. Und wir verdienen weniger, ne? Also immer noch. Also sie stand da im Vierfüßlerstand und das war so schmerzhaft. Und das macht sie alles bloß, damit da nicht ein Haar irgendwo ist. Wo ihr Mann sagt selber, was machst du denn Quatsch hier? Mir doch egal. Und trotzdem kann sie es nicht lassen. Das Problem ist ja, je mehr wir da unten uns wegrasieren, umso mehr sehen wir, was da eigentlich los ist. So früher war das ja alles unter einem dicken Busch vergraben. So die Vulva-Lippen, alles so, wussten wir gar nicht genau, wie sehen die aus. Auf einmal können wir uns die angucken und denken, ist das jetzt normal? Antwort, ja, alles ist normal, aber trotzdem denken wir, geht so nicht. Und dann fangen Frauen auch noch an, sich zwischen den Beinen operieren zu lassen. Also jetzt aktuell lassen sie sich ja im Gesicht schon alles machen. Ich kenne ja kaum noch Frauen, die nicht schon irgendwo Botox sich mal reingespritzt haben oder Hyaluronsäure oder was weiß ich. Und jetzt dann parallel auch noch dann zwischen den Beinen. Also wo soll das denn hinführen?
Und das Interessante ist, ich habe das neulich in gelesene Umfrage oder Studie. Die Frage ist, warum tun sie das? Und tun sie das, weil sie sonst sozusagen für besseren Sex oder weil sie besonders viel Sex haben? Und die interessante Antwort, nein.
Nein, natürlich nicht.
Ganz viele Frauen machen das einfach nur, weil es offensichtlich gerade gemacht wird. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie jetzt sagen, mein Partner möchte mich damit nicht sehen. Das fand ich verblüffend.
Sie haben Angst, natürlich wieder bewertet und beschämt zu werden, was ja auch eine Erfahrung ist, die wir Frauen machen. Also ist ja nichts einfacher, als eine Frau körperlich zu beschämen in dieser Gesellschaft, zu sagen, die ist hässlich, die ist dick, die ist keine Ahnung. Wie sieht die denn aus? Und zack, ist die Frau wieder unterm Teppich versunken. Und wenn die Frau glaubt natürlich, dass sie zwischen ihren Beinen, wenn ihre Vulva-Lippen da zu lang sind, zu groß sind, dann denkt sie so, wenn ein Mann mich so sieht, dann ist er entsetzt und abgestoßen und dann kann ich keinen guten Sex haben, beziehungsweise sie mag sich dann auch kaum zeigen, weil sie denkt, ihr Körper ist nicht gut genug, also lässt sie sich in diesem sensiblen Bereich, diese erogenen Zonen, lässt sie sich rumschnibbeln, hat daraufhin Narbengewebe, das schlecht heilt, Schmerzen. Also besseren Sex gibt's damit ganz bestimmt nicht. Jetzt kriege ich wieder Post von ganz vielen Intimchirurgen, die mir schreiben, nee, stimmt aber alles gar nicht.
Ja. Was kriegst du für Post? Du wählst es immer. Kann man sagen, also ich würde jetzt schätzen, die Klientel, wahrscheinlich sind auch viele Männer dabei, die das irgendwie, aber die was anderes erwarten als die Frauen, die das lesen. Da geht's schon los.
Also ich kriege mehr Post von Männern als von Frauen. Frauen, glaube ich, nehmen das dann einfach mal so hin oder freuen sich oder auch nicht. Vielleicht wird der Spiegel auch mehr von Männern gelesen. Das wäre jetzt, weiß ich jetzt gar nicht. Doch ja, ich denke, ja, spiegel.de, wahrscheinlich mehr Männer. Und Sexthemen vielleicht auch mehr Männer. Frauen sind wiederum die das Buch kaufen. Deswegen gucken wir mal. Ich habe immer gesagt, meine Sexkolumne ist mein trojanisches Pferd. Da steht irgendwie Sex drauf, aber es ist eigentlich Feminismus drin. Und dafür wird sie dabei immer noch sehr gut gelesen. Also langsam kann auch der Letzte das durchschaut haben und könnte ja sagen, um Gottes Willen, klicke nicht mehr drauf, die komische Kleid schon wieder. Aber lesen Sie trotzdem. Ich kriege tatsächlich sehr bezaubernde Mails von Männern, auch Männer, die mir schreiben, sie hätten da wirklich mal was verstanden oder sie fänden es so schade, dass ihre Partnerin immer so und so, aber jetzt hätten sie kapiert das und so. Also wirklich nett und freundlich. Manche wollen mir auch die Welt erklären, so, das wollen Männer ja gerne, Mansplaining, also Womensplaining habe ich noch nie erlebt. Einer schrieb mir vor ein paar Tagen, fand ich auch sehr witzig, ja, also dass ihr seht, also viel Mansplaining von diesen Domini da. Ich habe beschrieben, wie ich mit drei Domini da mich unterhalten habe, also Plural von Dominus, mich unterhalten habe. Und so, ja, und dieses Mansplaining und so. Also, und dann schrieb er am Schluss, ach, Entschuldigung, jetzt habe ich auch gemansplained. Ich sage, ja, schön, dass Sie es merken. Aber danke sehr. Passiert mir bei Frauen nie. Also sie erklären mir schon ihre Sicht der Dinge und warum ich hier und da falsch liege angeblich. Aber insgesamt sehr zugewandt. Also natürlich gibt es auch zwischen immer ganz böse Mails. Gibt es auch.
Natürlich, klar. Ja. Hast du gesagt, damit wir es nicht vergessen, wir das vom Anfang aufnehmen, in der Zwischenzeit auch bei 3 nach 9. Das heißt, ja, du betreust da regelmäßig Gäste. Mhm. Gibt es dann auch so ein Interesse, dass du sagst, Mensch Heike, du kennst sie in der Szene so gut aus. Ich weiß, Katrin Hinrichs war mal bei 3 nach 9, da habe ich auch eine sehr erfolgreiche Auftritt. Erfolgreich. Also auch mit Horten und mit über.
Da habe ich sie kennengelernt.
Ah, okay. Mhm. So, also verbindet sich das eine mit dem anderen? Da haben wir eine Expertin, weil bei 3 nach 9 man eigentlich auch eher nicht so...
Nein. Also es ist so, dass ich als ich Kinder bekommen habe, habe ich dann gemerkt, so dieses jede Nacht in irgendeinem Fernsehstudio rumhopsen, das passt einfach nicht so gut. Ich wollte meine Kinder auch gern kennenlernen und deswegen habe ich gedacht, das funktioniert jetzt so nicht. Dann habe ich halt mehr geschrieben, habe auch teilweise einfach Werbetexte geschrieben und so ein Krempel da einfach, um Geld zu verdienen und dann mich immer weiter sozusagen vorangearbeitet im Schreiben. Und dann irgendwann kam dann die Frage auch von einer ehemaligen Kollegin, weil die Talkshow-Branche ist klein, hat gesagt, Mensch, wir brauchen ja nochmal jemanden, der ab und an hier nochmal Gäste vorbereitet, hättest du Lust? Und hab ich gedacht, ach ja, irgendwie, ich mag ja auch total gern Talkshows. Also ich mag immer noch so dieses Gefühl, dann so, wenn wir da sitzen und die Sendung ist dann startet und man sitzt im Hintergrund und macht das als vorbereitet und die Vorbesprechung und so. Und 3 nach 9 ist einfach ein super tolles Team mit Giovanni und Judith. Ich mag beide total gerne. Das ganze restliche Team, reines Frauenteam, mag ich auch total gerne. Und das ist für mich immer so ein bisschen wie Urlaub. Fahre ich einmal im Monat nach Bremen oder alle 2 Monate, so wie es passt, freue mich total, die zu sehen und denke am Ende, ach ja, ich werde ja sogar dafür bezahlt. Das ist doch super.
Und du wärst natürlich auch ein idealer Gast, ja, gerade mit dem Buch jetzt. Aber das ist dann immer so dieses, nee, geht nicht, weil die arbeitet für uns. Nee,
ich glaube, das ist es gar nicht mal, sondern das Thema Sexualität und Fernsehen, da haben sie alle total Angst.
Echt?
Ja, irgendwie haben sie alle Angst. Ich weiß nicht. Also mit meinem letzten Buch saß ich sogar im Sat.1 Frühstücksfernsehen, was ja auch eine interessante Erfahrung ist. Da musst du um 4 Uhr morgens aufstehen und sitzt da die halbe Zeit da sowieso im VIP-Raum da rum und dann bist du mal ganz kurz für so einen Slot da reingejagt und wieder raus. Also es war total skurril, aber einfach auch ein super nettes Team und tolle Sendung da gehabt. Und jetzt beim Thema Sex und so, so früh morgens, da gucken auch vielleicht ein paar Kinder zu und sie oder wo ich mal sage, wir können über ganz viel reden. Wir können über Gleichberechtigung reden und Beziehungen und wir müssen gar nicht so viel über Sex reden. Und die Talkshows, jetzt habe ich letztens mit Lisa Ortgies gesprochen, die meinte, du musst unbedingt zum Kölner Treff. Ich sag denen das nochmal, aber es haben irgendwie alle Manschetten bei dem Thema. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das irgendwann.
Ja, weil dabei man doch sieht, also beim Spiegel ist es eine der meistgelesenen Kolumnen und jeder kennt das, wer auf spiegel.de ist, das ist ja auch relativ weit oben, Liebesleben, und dann klickst du da immer drauf und denkst so, wo ist nochmal mein Account gewesen und so. Also insofern,
wo ist mein Passwort?
Nein, das Interesse, und wir erleben das ja auch in dem Podcast, den Katrin Hinrichs und Hajo Schumacher haben, der ja unglaubliche Zahlen hat und so, wo man denkt, ja, und vielleicht würde das ja dann auch dazu gehören, so ein bisschen zu deiner Mission, wenn im Fernsehen mehr über Sex gesprochen werden würde, würden sich vielleicht all die Themen auch von selber erklären. Heike, das hat große Freude gemacht, zusammenkommen, warum Gleichberechtigung sexy ist und Lust auf mehr macht. Ich kann es tatsächlich, Markus, muss immer vorsichtig sein, weil Markus Lanz sagt ja, ein sehr lesenswertes Buch, und er hat in diesem Podcast mal gesagt, dass er das zu jedem Buch sagt, was in seiner Sendung ist. Aber hier muss ich sagen, ich sage, lesenswert ist das falsche Wort, ist es natürlich auch, aber es ist halt unglaublich witzig auch, und man kriegt so, glaube ich, dieses trojanische Pferd, diese Idee von dir, das funktioniert, weil man kriegt die Botschaften eben sozusagen mitgeliefert,
beigepoolt,
ob man es merkt oder ob man es nicht merkt.
Ja, das ist schön, das freut mich. Vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.